So, wunderbar. Genau, wir feiern Pfingsten und ich freue mich. Es ist der Tag, als Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Tausende Menschen zum Glauben an Jesus kamen und für viele ist es die Geburtsstunde der Kirche. Und trotzdem ist mir so aufgefallen, deshalb fand ich auch deinen Einstieg vorhin so cool, dass Pfingsten oft so im Schatten von Ostern liegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie Ostern ist noch so richtig groß und Pfingsten ist eher dann so, oh, es kommt halt dann danach noch irgendwie. Und das ist eigentlich schade. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Ostern runterspielen wollen würde, sondern ich glaube, dass wir eigentlich Pfingsten viel höher heben müssen und dass wir als Christen irgendwie diesen Tag wirklich super bewusst wahrnehmen sollten. Deshalb fand ich deinen Einstieg vorhin mega cool. Und ich glaube, so in meiner Vorbereitung, als ich gebetet habe und Gott gefragt habe, was legst du mir so aufs Herz, da ist mir eine Geschichte gekommen aus dem Alten Testament. Und ich hatte so das Gefühl, wie wenn dieses Pfingstwunder aus der Apostelgeschichte die Fortsetzung einer alten Geschichte aus dem Alten Testament ist. Und da will ich euch mit hineinnehmen heute Vormittag. Wir schauen uns die Geschichte zum Turmbau von Babel an. Ich will das dann in so einen gesamtbiblischen Kontext setzen, mit euch dann über Pfingsten reden und schlussendlich über die Einheit im Geist reden. Genau, also Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man doch den Bibeltext einblenden, 1. Mose 11, 1 bis 9. Ich weiß nicht, ob das jetzt, vorhin hast du noch gefragt. Also eventuell, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich führe euch so durch die Geschichte durch. 1. Mose 11, 1 bis 9. Genau, zum Anfang der Bibel haben wir die Schöpfungsgeschichte und dann kommen so die vier großen Geschichten der Menschheit, sage ich immer. Da ist erstmal der Sündenfall, da ist die Geschichte von Kain und Abel und dann haben wir Noah und die Sintflut. Und in der Geschichte von Noah und Sintflut, da kommt am Ende so ein ganz entscheidender Vers. Da sagt Gott zu Noah, er segnet ihn und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde. Füllt die Erde, das war der Auftrag. Und daran schließt sich die Geschichte vom Turmbau zu Babel an. Und die Geschichte beginnt so, Vers 1. Alle Welt hatte einerlei Zunge und Sprache. Offensichtlich hat sich in dieser kurzen Zeit zwischen Noah und dem Turmbau zu Babel nicht so wahnsinnig viel kultiviert. Der Kulturkreis war einer geblieben, eine Sippe, eine Sprache. Und man kann den Stammbaum auch nachvollziehen in Kapitel 10 des 1. Mose. Und die haben eine Sprache gesprochen. Es war eine Sippe. Und in Vers 2 lesen wir jetzt, und das ist so ein kleiner Code. Da steht, als sie nun von Osten aufbrachen. Als sie nun von Osten aufbrachen. Wenn wir in der Bibel von Osten lesen, das müsst ihr mal so, euch so ein bisschen merken, wenn man das weiß, dann fällt einem das immer wieder auf. Wenn in der Bibel von Osten die Sprache ist, dann ist es immer so ein Zeichen der Trennung von Gott, des sich Entfernens von Gott. Zum Beispiel in der Geschichte von Kain und Abel. Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, und da lesen wir, dass er die Nähe Gottes verließ und wohin zieht? Richtung Osten. Kapitel 4, Vers 16. Und es gibt noch andere Hinweise, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Als sie nun von Osten aufbrachen, macht im Prinzip von Anfang an in dieser Turmbau zu Babel-Geschichte klar, das ist eine Tragödie. Diese Geschichte endet als Tragödie. Kleine Randnotiz, der VfB spielt heute in Dresden. Hoffen wir mal, dass es keine Tragödie gibt. So, aber genug der Ost-West-Witze. Vers 4, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Ich habe mich gefragt, wem gegenüber wollen die denn eigentlich einen Namen machen? Wir haben doch, wenn wir die Geschichte ernst nehmen, dann lesen wir, dass es ein Volk war, eine Sippe, eine Sprache. Wem gegenüber wollen die einen Namen machen? gegenüber Gott. Das ist eigentlich die einzige für mich logische Antwort. Und ich glaube, dass genau darin die Tragik dieser Geschichte liegt. Wenn wir dieser Geschichte Glauben schenken, dann ist das ein Volk, die direkten Nachkommen Noahs, dem einzigen, dem sich die Menschen gegenüber einen Namen hätten machen können, war Gott. Wir wollen zeigen, wer wir sind. Wir wollen Gott zeigen, wer wir sind, zu was wir fähig sind, was wir können. Die Intention dieses Turmes war Rebellion. Schlussendlich die Erfüllung dessen, was die Schlange im Garten Eden Eva verheißen hat. Hier, ihr werdet wie Gott sein. Ihr werdet wie Gott sein. Diese Stadt, dieses Projekt war Rebellion gegen Gott und hatte die Intention, die Menschen zu einen. Und zwar ohne Gott. Wir wollen eins sein, aber ohne Gott. Und ihr erinnert euch an den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Er sagt, füllt die Erde. Das ist mein Auftrag an euch. Aber die Menschen wollten das nicht. Die Menschen wollten es nicht. Sie hatten Angst davor, zerstreut zu werden. Vers 5. Also fangen sie an, diesen Turm zu bauen. Da fuhr der Herr hernieder. So steht es in der Luther 2017. Da fuhr der Herr hernieder. Und meiner Meinung nach, also es ist ja eine Tragik, die Geschichte ist eine Tragödie, ein bisschen Humor ist da aber auch dabei. Da wollen die Leute einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und dann sagt sich Gott, da fahre ich jetzt mal runter und guck mir das mal genau an. Der Herr fährt hernieder. Vers 6, Gott sieht das und stellt fest, siehe, es ist ein Volk und eine Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Lasst uns ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprachen verstehe. Und so zerstreute sie der Herr. Die Basis der Einheit dieser Menschen war ihre Sprache. Die Basis der Einheit war die gleiche Sprache. Und als diese gemeinsame Sprache nicht mehr gegeben war, haben sich die Menschen zerstreut. Und es steckt so ein bisschen im Menschen drin. In dem Augenblick, wo wir uns nicht mehr verstehen, wo wir uns nicht mehr gegenseitig verstehen, haben wir die Tendenz, auseinanderzugehen und jeder seinen eigenen Weg zu suchen. Also die Basis der Einheit der Menschen zur Zeit des Turmbaus war die gleiche Sprache. Und sie wollten sich einen, indem sie ein gemeinsames Projekt schaffen. Turmbau zu Babel. Mein nächster Schritt, ich versuche euch so ein bisschen in den Kontext, in den gesamtbiblischen Kontext zu nehmen. Seid ihr noch dabei? Ist gut soweit? Okay. Also das große Bild. Die Geschichte endet in Vers 9. Daher heißt die Stadt Babel. Nochmal eine kleine Randnotiz. Mein Rechtschreibprogramm hat aus Babel Baden gemacht. Das ist auch ein bisschen, kann man jetzt hier im Schwäbischen, darf man das vielleicht sagen. Ich hab selbst in Konstanz gelebt und habe badische Wurzeln, also bitte nicht falsch verstehen, aber irgendwie fand ich es witzig. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich immer Baden sage. Babel bedeutet im Hebräischen, weiß es jemand? Außer die Theologen? Dann sage ich es euch, kann ich auch ein bisschen glänzen. Babel heißt nämlich so viel wie verwirren oder vermischen. Der Turm zu Babel. Und gleichzeitig ist Babel oder eben Babylon als Stadt im Osten so durch die ganze Bibel hinweg immer so ein Stück weit der Gegenpol zu Jerusalem. Immer so der Gegenpol zu Gott. Immer der Gegenpol zur Gegenwart Gottes. Immer der Gegenpol zu den Juden. Und es zieht sich bis in die Offenbarung hin. In der Offenbarung wird Babylon zerstört. Das Ende der Geschichte über den Turm zu Babel ist gleichzeitig dann der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Danach geht es nämlich weiter in Kapitel 12 des 1. Mose mit wem? Abraham. Und die Geschichte mit Abraham beginnt so. Geh aus deinem Land und zieh nach Kanaan. Das lag wo? Im Westen. So, also davor ging es Richtung Osten und Abraham bekommt den Auftrag, Richtung Westen zu sehen. Ein kleiner Code wieder für uns. Diese Geschichte hat ein Happy End. Abraham soll Richtung Westen ziehen, Richtung Kanaan. Und Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen und zu einer großen Nation machen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und das finde ich interessant. Gerade eben verstreut Gott noch die Menschen, indem er die Sprache verwirrt. Die Menschen sind verstreut und gehen an alle Enden der Welt. Und im nächsten Satz sagt er, ich will alle Enden segnen. Alle Nationen sollen gesegnet werden. Auf Abraham folgt Isaak, folgt Jakob, folgt Josef. Josef ist in Ägypten. Das Volk Israel wächst in Ägypten. Zeit der Sklaverei. Dann die Flucht aus Ägypten. Die Wanderung durch die Wüste. Einzug ins gelobte Land. Die Könige, die Propheten. Gefangenschaft und so weiter und so weiter. Könnt ihr alles bei Gelegenheit mal nachlesen. Wir machen einen Sprung, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Wir machen einen Sprung 2000 Jahre später. 2000 Jahre nach dieser Verheißung an Abraham gibt es eine neue Verheißung. Da spricht Gott oder ein Engel zu einem Mädchen mit dem Namen Maria und sagt, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen und sein Reich wird auf Ewigkeit bestehen. Jesus wird geboren, das erste unserer großen Feste, Weihnachten. Als erwachsener Mann ist er 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs, bis er am Kreuz stirbt. Am 3. Tag aufersteht, damit wir leben können. Ostern, das 2. große Fest. Und am Tag seiner Auferstehung erscheint er den Jüngern und spricht ihnen den göttlichen Frieden zu, Shalom. Und dann haucht er sie an. Und welche Verheißung gibt er seinen Jüngern? Genau, empfangt den Heiligen Geist in meiner Übersetzung. Empfangt den Heiligen Geist. Eine Verheißung, die sich, genau, du hast es vorhin gesagt, 50 Tage später ereignen sollte. Pfingsten. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13, wenn du Lust hast. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Cool, dass du so spontan bist. Und jetzt kommt's. Und das war so ein bisschen der Grund, was mich in der Vorbereitung gepackt hat. Die Geschichte in Apostelgeschichte 2 beginnt so. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Ich wiederhole das nochmal. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Und ich finde es interessant, dass Lukas, der die Apostelgeschichte aufschreibt, diesen Einstieg wählt. Der Turmbau zu Babel beginnt, alle waren versammelt und hatten eine Sprache. Lukas beginnt, alle waren versammelt, weil sie zu Jesus gehören. Die Zugehörigkeit zu Jesus war das verbindende Glied dieser Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Vers 2. Und es geschah ein Brausen vom Himmel. In Babel wollten sie einen Turm bauen, der mit seiner Spitze bis an den Himmel reicht. Und wir alle wissen, wir Menschen können tun und machen, was wir wollen. Wir kommen da nicht hoch. Die einzige Möglichkeit, wie wir Gott begegnen, ist, wenn er zu uns kommt, wenn er uns nahe kommt. Und es geschah ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen nieder. Das sind 2 Verse, die könnt ihr euch für nächstes Jahr aufheben. Hat eine wahnsinnige Tiefe und Stoff für eine eigene Predigt. Ich belasse es mal an der Stelle. Vers 4. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Seht ihr so die Parallele zwischen der Geschichte vom Turmbau zu Babel und dieser Pfingstgeschichte? Auch hier gibt es eine Art der Sprachverwirrung. Ganz am Ende dieses Pfingstwunders sagen die Leute, die sind ja betrunken, so wie die da reden. Also für Außenstehende war das eine Verwirrung, eine Sprachverwirrung. Und die Geschichte hat eine wahnsinnige Ähnlichkeit zum Turmbau zu Babel und ist doch so wesentlich und so gravierend unterschiedlich. Ich lese euch die Verse 5 bis 13 vor. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, aus Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, wo auch immer das liegt, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind hier. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagt der eine zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? An Pfingsten, das, was ich gerade vorgelesen habe, wird die Verheißung, erfüllt sich die Verheißung, die Abraham bekommen hat. In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und das nicht durch eine einheitliche Sprache. Nicht durch eine einheitliche Sprache. Nicht durch Gleichheit. Sondern die Einheit des Heiligen Geistes, der gerade in der Unterschiedlichkeit seiner Ausprägung die Entfaltung und Erfüllung findet. In der Geschichte von Pfingsten symbolisiert durch die vielen Sprachen. Der Unterschied in den Texten besteht darin, während die Verwirrung in Babel die Menschen trennt, sind es hier die unterschiedlichen Sprachen durch den Heiligen Geist gewirkt, die vereinen, die zusammenführen, die versöhnen, die begeistern, die erklären, die führen und erwecken, die wertschätzen und ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr mal im Ausland wart oder wie lange ihr mal im Ausland wart. Aber es ist eine Form der Wertschätzung, wenn jemand deine Sprache spricht, wenn es nicht seine eigene Sprache ist, also wenn es nicht seine Muttersprache ist. Wenn sich jemand darauf einlässt, mit dir zu reden, so in der Sprache, ist eine Form der Wertschätzung. Und ich glaube, das kann nur der Geist wirken. Und ich möchte euch zum Abschluss in zwei kurzen Punkten mit euch über die Einheit des Geistes sprechen. Weil ich mich gefragt habe, was lehrt mich dieser Vergleich? Warum? Ich habe mich gefragt, Gott, warum hast du mir diese Geschichten so aufs Herz gelegt? Erstens, die Einheit durch den Geist basiert auf Jesus. Genau so beginnt das Pfingstwunder. Und das ist eigentlich so banal, aber gleichzeitig so wichtig. Ich erlebe in meiner Arbeit als Pastor in Frankfurt in der Sapson so schnell und so oft, wie wir Gefahr laufen, dass wir uns in der Gemeinde um Projekte, um Formen und Methoden kreisen, wo wir merken, dass auf einmal das Zentrum unserer Gemeinde Freundschaften sind. Und das ist wichtig, wir brauchen Freundschaften, aber wo ich merke, so, was ist die Basis eigentlich? Was macht unsere Gemeinde im Kern aus? Sind wir einfach nur ein Freundeskreis oder was macht unsere Gemeinde aus? Ich merke total oft, wie wir als Gemeinde Theologie in den Mittelpunkt stellen. Das ist mega wichtig, keine Frage so. Aber wo wir merken, so, Theologie ist das Zentrum allen. Oder was für eine bestimmte Ausprägung oder Form haben wir gefunden? Wie sind unsere Gottesdienste gestaltet? Was macht der Lobpreis und wie ist die Leitung so? Dass wir unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft darüber definieren, was wir tun und machen. Und mich hat das so ermahnt, irgendwie nochmal mich selber zu fokussieren und zu sagen, okay, die Basis der Einheit durch den Geist ist Jesus Christus. Das ist die Basis allen. So, und darin finden wir uns und darin treffen wir uns. Und ich weiß, dass es eine gewisse Anstrengung ist. Also ich merke das an mir selber, ich predige mir. Ich merke, dass ich mich immer wieder bewusst und neu darauf fokussieren muss, weil irgendwie alles andere so von alleine kommt. Ich muss mich immer wieder neu raffen und motivieren. Und wir machen das, wir versuchen das als Gemeinde, uns immer wieder im Leitungskreis, dass wir uns Zeit nehmen und sagen, okay, so, wir wollen uns auf Jesus fokussieren und fragen, was hast du jetzt mit uns im Sinn? Lasst uns Gemeinde bauen mit Fokus auf Jesus. Die Einheit durch den Geist basiert auf Jesus. Zweitens, die Einheit durch den Geist basiert auf Vielfalt. Als der Heilige Geist auf die Menschen kam, da fingen auf einmal alle an, in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Ich, so ein bisschen humorvoll, habe ich in der Vorbereitung gedacht, hätte Gott nicht irgendwie auch die Möglichkeit gehabt, nicht in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen, sondern dass alle eine Sprache sprechen. Das hätten ja auch auf einmal alle Aramäisch können oder was weiß ich was, Englisch, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Aber nee, offensichtlich feiert Gott die Vielfalt. Und ich glaube, wenn wir rausgucken, dann wird es uns tagtäglich bestätigt, wenn wir in die Natur gucken. Wenn wir um uns herum gucken, schaut mal nach links und nach rechts, dann seht ihr, wie sehr Gott die Vielfalt feiert. Gott ist ein Fan der Vielfalt. Und ich finde, dass das an Pfingsten so durchkommt. Ich meine, wäre das Ganze nicht so in einem sprachlichen Chaos gewirkt, dann hätte es auch nie so diesen latenten Vorwurf dieser Betrunkenheit gegeben, was ja so ein bisschen so ein Geschmäckle hat am Ende dieser Geschichte. Aber offensichtlich feiert Gott diese Vielfalt. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist uns in die Vielfalt führt, dann vor allem darum, dass wir den Menschen in unserem Umfeld begegnen und dienen können. Die Vielfalt der Sprachen hatte nur einen Zweck, den Menschen, die dort waren, in ihrer Sprache zu begegnen. Den Menschen, die dort waren, zu begegnen. Die Vielfalt hatte nur einen Zweck, den Menschen zu begegnen. Und ich finde das so stark, deshalb habe ich euch das vorhin auch so ausführlich vorgelesen, wie detailverliebt Lukas alle Nationen aufzählt. Also er hätte ja auch irgendwie sagen können, etc. und so weiter oder Punkt, Punkt, Punkt oder so. Er zählt irgendwie alle auf. Lukas ist es wichtig, weil es was Besonderes und was Entscheidendes ist. Und ich find es cool, das ist irgendwie nicht einfach nur eine Randnotiz, sondern die Erfüllung der Verheißung, die an Abraham gegangen ist. Und für mich war das ein wichtiger und versöhnender Gedanke. Wir unterscheiden uns, damit wir einen Unterschied machen. Wir unterscheiden uns, damit wir einen Unterschied machen. Denn Menschen sind unterschiedlich. Und ich will ehrlich sein, zum Schluss, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Gott 20.000 unterschiedliche Konfessionen irgendwie so im Sinn hatte, aber es ist seine Kirche und seine Verantwortung. Irgendwie wird er sich dabei denken. Ich merke aber nur, dass dieser Gedanke mir ganz viel Frieden macht, weil ich mich selber, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mich selber oft dabei ertappt, dass ich denke, wie komisch sind eigentlich die ganzen Christen um mich herum? irgendwie bin ich der einzig Normale. Weiß nicht, ob ihr den Gedanken auch schon mal hattet, aber ich habe den immer mal wieder. Und irgendwie hat mir dieser Gedanke so einen Frieden gegeben, weil ich gedacht habe, ja Mann, die Leute sind alle unnormal. Nein, Quatsch, also wir sind uns alle unterschiedlich, weil wir alle unterschiedliche Menschen im Blick haben sollten. Jeder hat irgendwie seinen Auftrag und die Menschen, die ihm ähnlich sind. Wir sind unterschiedlich, damit wir einen Unterschied machen bei den Menschen, die auch alle unterschiedlich sind. Das ist meine Botschaft für euch heute Morgen. Ich hoffe und bete, dass ein bisschen was für euch dabei war. Auf jeden Fall wünsche ich euch Gnade und Frieden, seid gesegnet und genau, ich bete noch, oder wie macht ihr es? Ich bete noch.